Das Thema, das ich mir gestellt habe, ist Miktionsstörung des Mannes. Nicht immer ist es die Prostata. Und ich werde versuchen, anhand von zwei theoretischen Patientenbeispielen das durchzugehen. Es gibt hier einen roten und einen blauen Fall. Das hat jetzt nichts mit vielleicht einer Koalition zu tun. Beide Patienten kommen wegen Miktionsbeschwerden zum Arzt. Beide sind gleich alt. Beide haben, wie man das errechnet, das sage ich dann später noch, einen ähnlichen Symptomenscore. Aber schaut man sich die Geschichte der Patienten und die klinischen Daten im Detail an, so sieht man, dass beide Patienten, obwohl sie hier sehr ähnlich sind und hier ident sind, ganz ein anderes Muster haben. Der Fall 1 geht in der Nacht 4-mal auf die Toilette, untertags 12-mal. Der Fall 2 in der Nacht nur 2-mal, das ist beim 60-70-Jährigen fast normal, untertags 7-mal. Die Lebensqualität ist beim Fall 1, der so häufig auf die Toilette geht, deutlich schlechter als bei dem anderen. Aber der Fall 1 hat deutlich weniger Restharn, der hat 150 ml Restharn. Der Fall 1 hat eine viel stärkere Harnflussrate, die eigentlich normal ist, 15 ml pro Sekunde. Der Fall 2 hat einen sehr schlechten Harnstrahl. Und schaut man sich das Prostatavolumen an, hat der Fall 1 eine kleine Prostata für sein Alter und der Fall 2 eine deutlich vergrößerte Prostata für sein Alter. Das heißt, Patienten kommen mit Miktionsbeschwerden zu Ihnen, sind ähnlich alt, haben einen ähnlichen Gesamtscore, aber man hat schon eine Idee, dass hier pathophysiologisch und dann auch in weiterer Folge natürlich therapeutisch hier ganz andere Maßnahmen zu treffen sind. Die untere Harntrakt-Symptomatik des Mannes, das wird halt neuhochdeutsch als LUTS abgekürzt für Low Urinary Tract Symptoms, teilt man ein in drei Komponenten. In die Störungen der Speicherphase, 95% des Tages ist die Blase in der Speicherfunktion und nur etwa 2-3% des Tages, bei manchen ein bisschen mehr, verbringt man auf der Toilette. Und deswegen sind diese Störungen der Speicherphase für den Patienten so belastend. Es gibt Patienten, die wissen in ganz Wien, wo es die öffentlichen Toiletten sind, die können nicht mehr ins Kino gehen, die im Theater nehmen es nur die seitlichen Plätze, die billigsten, wo man halt schnell rausgehen kann. Diese Störung in der Speicherphase, dazu zählt der Harndrang, die Nykturie und die Polakysurie, das häufige Wasserlassen. Die Störung der Entleerungsphase, das ist eher der zweite Patient, der das gehabt hat, der klagt über einen abgeschwächten Harnstrahl und ein Double Voiding, wie man das heute nennt. Viele Patienten versuchen den Restharn, indem sie ein zweites Mal auf die Toilette gehen, komplett zu entleeren. Und dann gibt es als drittes noch die Störungen der Postmiktionsphase. Das ist das Nachträufeln, das sehr, sehr viele Männer betrifft und niemand versteht, und das Restharngefühl. Das heißt hier, es ist auch Miktionsbeschwerden beim Mann, ist nicht etwas Einheitliches, das besteht aus verschiedenen Komponenten. Das hat der Primar Leudl schon angedeutet, Miktionsbeschwerden im Allgemeinen sind sehr, sehr häufig. Und es wird durch den demografischen Wandel in den nächsten 20, 30 Jahren noch viel, viel häufiger. Wenn man mal errechnet, vor ein paar Jahren, es gibt in Österreich etwa 1 Million Menschen, die unter Harninkontinenz, die eine Harninkontinenz angeben, hängt von der Definition ab. Im Jahr 2030 sind es 1,5 Millionen, ganz einfach durch den demografischen Wandel. Und man sieht schon, wie häufig das ist. Bei den 70-Jährigen hat etwa jeder dritte Mann, so errechnet man das, behandlungswürdige Miktionsbeschwerden. Die Pathophysiologie, warum diese Männer Miktionsbeschwerden entwickeln, ist, und das hat sich eben geändert in den letzten paar Jahren, ist sehr komplex. Natürlich spielt die vergrößerte Prostata, das ist hier symbolisiert, und der ALF, der Tonus der glatten Muskulatur, eine große Rolle. Das sind ja die beiden Hauptpräparate, die hier eingreifen, auf das komme ich dann noch zurück. Aber es ist viel, viel, viel mehr, was zu der Entstehung von Miktionsbeschwerden im Alter, vor allem beim Mann und auch bei der Frau, eine Rolle spielen. Es sind so komplexe Systeme wie autonome Nervensystem, Überaktivität. Man weiß heute, dass es im Alter zu Veränderungen in der Struktur des Detrusors kommt. Immer mehr erkennt man die Bedeutung des Urothels. Es spielt wahrscheinlich die Arteriosklerose eine Rolle und viele, viele, viele Faktoren noch dazu. Das heißt, es ist viel, viel komplexer als nur vergrößerte Prostata und Tonus der alpha-adrenergen Muskulatur dort. Und das ist ja schon bei den zwei Patientenbeispielen angeklungen. LUTS, also diese Miktionsbeschwerden, ist nicht gleich LUTS beim anderen Patienten. ist eine große Studie, hat man 16.000 Männer untersucht und man sieht, es gibt hier eine Gruppe von Männern, die haben nur Voiding Symptoms, die haben nur diese Probleme während der Miktionsphase. Es gibt Männer, die haben nur Storage Symptoms, es gibt Männer, die haben nur die Symptome während der Speicherphase. Und dann gibt es eben ein großes Gros, das Gros von Männern, die eine Kombination verschiedener Symptome haben. Und es ist völlig klar, dass diese Männer, oder mit großer Wahrscheinlichkeit haben diese Männer zum Beispiel eine ganz andere Pathophysiologie als diese Männer und brauchen natürlich auch eine andere medikamentöse Therapie zum Beispiel. Also sind die Pathophysiologie ist komplex, es sind die Symptome, mit denen sich diese Männer präsentieren, nicht einheitlich und es ist auch das urodynamische Befundmuster dieser Männer nicht einheitlich. Das ist eine super Arbeit von einem deutschen Kollegen, der hat einmal 1.500 Männer, die sich wegen Miktionsbeschwerden vorstellen, urodynamisiert. Der hat bei diesen allen eine Blasendruckmessung gemacht. Ich gehe auf die Details dieser Untersuchung gar nicht ein, aber man sieht hier, dass das häufigste urodynamische Befundmuster dieser Männer war nicht die Obstruktion, die Behinderung durch die vergrößerte Prostata, sondern es war eine Überaktivität der Blase. Das ist bei 60% vorgelegen. 30% in etwa waren tatsächlich obstruktiv, 20% haben eine reine Detrusor-Überaktivität gehabt, häufig kommen ja diese Dinge kombiniert vor, und 20%, das weiß überhaupt niemand, warum die Miktionsbeschwerden entwickeln, die haben weder eine Detrusor-Überaktivität noch eine Obstruktion gehabt. Vielleicht sind es Männer, wo die Probleme irgendwo im Urothel liegen. Aber es ist, auch das ist relativ komplex und nicht einheitlich. Was sehr einheitlich und einfach ist, ist die Abklärung dieser Männer. Da hat es in den letzten 10, 15 Jahren nichts getan. Miktionsbeschwerden am besten mit einem Fragebogen erheben, das sagen wir immer, wird aber praktisch nicht gemacht. Was immer mehr an Bedeutung gewinnt bei der Abklärung älterer Männer und auch Frauen, ist das Miktionsprotokoll über 2 bis 3 Tage. Und in den Guidelines ist es so, dass wenn ein Mann, in den Leitlinien steht drinnen, dass wenn ein Mann eine Dominanz an diesen Drangsymptomen hat, dass man unbedingt zum Beispiel vor einer chirurgischen Therapie so ein Miktionsprotokoll durchführen soll. Die Harnuntersuchung brauche ich, damit nicht ein Karzinom oder Blasenstein da dahinter steckt, eine rektale Untersuchung, Bestimmung der Nierenfunktion. Das ist der Knackpunkt, weil das im niedergelassenen Bereich bei den praktischen Ärzten und Hausärzten eben schwer möglich ist. Ich glaube, dass man eine vernünftige Abklärung und eine Therapie, und so steht es auch in den Leitlinien drinnen, da brauche ich den Resthahn. Ich muss wissen, ob ein Mann mit Miktionsbeschwerden 20 Milliliter Resthahn oder 180 Milliliter Resthahn hat. Auf die Handflussmessung, da wird zunehmend verzichtet. Die Bedeutung der Handflussmessung geht eher zurück. Und den PSA-Wert, das steht in den Leitlinien immer drinnen, wenn das Wissen des PSA-Wertes das Management verändert. Aber auf das hören Sie dann später noch. Das ist kein gutes Bild, aber das ist nicht so tragisch. Das ist dieser internationale Prostata-Symptomen-Score. Das ist der Symptomen-Score, den man seit 15 Jahren verwendet, vor allem in Studien verwendet. Da sind einige Fragen drinnen, um das geht es jetzt gar nicht. Ich möchte hier, der wird standardisiert ausgewertet, und ich möchte hier noch einmal diese beiden Fälle, den roten und den blauen Fall, hier einblenden. Und man sieht, obwohl beide Männer den gleichen Score haben, deswegen verlässt man auch zunehmend, dass man nur diesen Absolutscore verwendet, völlig unterschiedliches Muster in diesen verschiedenen Fragen hat. Das heißt, es reicht der Gesamtscore nicht, man muss hier detaillierter fragen und die Lebensqualität 5 ist eine sehr schlechte Lebensqualität, das ist in der Regel bei den Männern, die diese dominanten Drangsymptome haben, das ist das, was die Lebensqualität deutlicher beeinträchtigt. Das heißt, die Gesamtscore nur hilft nicht, man muss hier schon detaillierter abfragen, immer auch die Symptome der Speicher- und der Entleerungsphase separater fragen. Ja, die Harnflussmessung, das nimmt ein bisschen an Bedeutung ab, interessanterweise, und die Großzahl der neuen Studien, vor allem wenn es dann um die überaktive Blase geht, auch bei Männern verzichten auf diesen Parameter, aber es ist nicht invasiv und es gibt einem eine Idee, wo man sagen kann, ob der Patient eher keine Obstruktion hat oder wenn der hier eine Obstruktion und so eine langsame Harnflussrate hat, gibt es einem indirekte Hinweise, aber ganz wichtig ist zweifelsohne die Restharnmessung, ohne die man, das ist jetzt der zweite Patient, ohne die man eine vernünftige Therapieplanung meiner Meinung nach nicht machen kann. Ja, jetzt schauen wir uns das an. Warum ist es so wichtig, diese Differenzierung dieser beiden Fälle? Weil diese Patienten in den Behandlungsalgorithmen in ganz andere Gruppen hineinfallen. Das ist der Behandlungsalgorithmus der Europäischen Gesellschaft für Urologie. Ist ganz einfach. Die fragen einmal, hat der Patient überhaupt Bothersome Symptoms, stören die Miktionsbeschwerden? Nein, Herr Doktor, das zweimal in der Nacht aufstehen stört mich nicht. Nein, ich kann wieder weiterschlafen. Ich bin auch in der Früh ausgeschlafen. Wird man gar nichts machen. Sind die Symptome aber bothersome, beeinträchtigen die in seiner Lebensqualität? Dann ist die nächste Frage, hat er eine dominante Nyktorie? Weil Patienten mit einer dominalen Nyktorie brauchen eine ganz andere Abklärung. Auf die gehe ich jetzt im Detail, gehe ich jetzt gar nicht ein. Liegt es bei einem Patienten nicht vor, dann ist die nächste Frage, sind die Drangsymptome dominant? Da muss ich halt jetzt fragen, wie ist das in der Nacht, wie ist das untertags, wie oft gehen sie auf die Toilette, haben sie diesen quälenden Harndrang und so weiter. Und dann ist das nächste Stratum, auf das komme ich dann noch, das Prostatavolumen, ist es groß oder ist es klein? Und unsere beiden Patienten fallen hier, das sehen Sie dann ein bisschen später, in ganz andere Kategorien und brauchen dann auch leitlinienkonform eine ganz andere Therapie. Deswegen ist es wichtig, diese Patienten hier diesbezüglich zu evaluieren. Und dieser Behandlungsbaum ist jetzt primär für Urologen gemacht natürlich, aber es ist ganz einfach und ermöglicht einem hier eine Stratifizierung der Patienten und der Therapie. Warum ist es halt, wenn es nur ein Präparat gibt, wenn man sagt Alpha-Blocker für alle, dann wäre es einfach. Aber es ist die medikamentöse Therapie der Miktionsbeschwerden des älteren Mannes ist komplexer geworden. Es gibt eine Serie von Präparaten, die man einsetzen kann. Pflanzenpräparate umstritten, Alpha-Blocker, 5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren, auf das gehe ich ein, Antikcholinerika. Es gibt jetzt die PDE5-Inhibitoren beim Mann. Und das Präparat, das Betmiga, das Mirabegron, das neue Präparat zur überaktiven Blase, wirst vielleicht du dann was drüber erzählen, ist die Frage, ob es nach Österreich kommt. Und diese Präparate werden in der Monotherapie, aber auch vernünftigerweise in verschiedenen Kombinationen eingesetzt. Wie gesagt, deswegen brauche ich ein bisschen eine bessere Abklärung. Die beiden Hauptpräparate sind überhaupt keine Frage seit 15 Jahren die Alpha-Blocker und die 5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren. Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein. Die Alpha-Blocker entspannen die Muskulatur. Der große Vorteil der Alpha-Blocker ist, dass sie sofort wirken. Der Nachteil dieser Präparate ist, dass sie keinen Effekt auf den natürlichen Verlauf der Erkrankung haben. Das heißt, das Risiko einer Harnverhaltung oder einer Operation wird durch diese Präparate, das weiß man, nicht beeinflusst. Die 5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren, die einzigen Präparate, die die Prostata verkleinern, sie wirken verzögert, erst nach 3 bis 6 Monaten, aber es sind die einzigen Präparate, die einen Effekt auf den natürlichen Verlauf der Erkrankung haben. Deswegen macht es, und da zeige ich Ihnen jetzt 2, 3 Studien, deswegen macht es Sinn, bei gewissen Patienten diese Präparate zu kombinieren. Und es sind die großen, die sind nur drei Dias, der großen Arbeiten, es ist eine Riesenstudie gewesen, 4.500 Patienten, über 4 Jahre verfolgt, in 3 Arme unterteilt. Grün ist der Alpha-Blocker, gelb ist der 5-Alpha-Reduktase-Inhibitor und orange oder violett ist die Kombinationstherapie. Das Interessanteste an dieser Arbeit ist, weil das hat man zum ersten Mal gesehen, ist der Verlauf des Alpha-Blockers. Bei Patienten, die ein hohes Risiko haben, dass die Krankheit fortschreitet, die BPH fortschreitet, die Patienten hier haben ein Durchschnittsprostatavolumen von 55 Milliliter gehabt, da verliert der Alpha-Blocker, den alle Patienten primär bekommen in ganz Europa, an Effizienz. Das ist ein schlechtes Präparat für diese Patienten und hier sieht man, dass man mit einer Kombination beider Präparate hier deutlich besser verläuft und zwar nicht nur, was die Verbesserung der Symptome betrifft, sondern auch was die Verbesserung, was den Effekt auf den Harnverhalt betrifft. Das ist das Risiko einer Harnverhaltung und einer Prostataoperation in dieser Studie innerhalb von nur 4 Jahren. 4 Jahre ist eine relativ kurze Zeit für so einen Patienten. Und man sieht, dass das Risiko ganz gewaltig vom Prostatavolumen abhängt. Gehen wir zur größten Gruppe mit einem Volumen über 60 Milliliter ungefähr. Wenn man die behandelt mit einem Alpha-Blocker als Monotherapie, so wie es nach wie vor sehr, sehr weit verbreitet ist, kriegt jeder Fünfte in nur 4 Jahren eine Operation oder eine Harnverhaltung. Wenn er mit einem Alpha-Blocker behandelt wird, nicht leitlinienkonform. Wenn er leitlinienkonform mit einer Kombinationstherapie behandelt wird, geht dieser Prozentsatz von 18 auf 5% zurück. Nicht mehr jeder Fünfte, sondern nur mehr jeder 20. bis jeder 25. Das heißt, ein gewaltiger Effekt hier, diese Patienten brauchen diese Kombinationstherapie, kriegen sie aber selten. Anders schaut es bei den Patienten mit einem kleinen Prostatavolumen aus. Auch dort ist es so, dass die Kombinationstherapie bekommen, deutlich besser abschneiden als jene, die einen Alpha-Blocker bekommen. Aber der absolute Effekt ist nicht so groß, einfach weil das absolute Risiko nicht so groß ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch heute noch nicht falsch, diese Männer mit einem Alpha-Blocker als Monotherapie zu behandeln. Aber Sie sehen, wie unterschiedlich diese Patienten hier sind. Und es ist wiederum ganz klar, deswegen ist auch in diesem Algorithmus des Prostatavolumen drinnen, diese Männer mit einem kleinen Volumen brauchen eine andere Therapie als jene mit einem großen Volumen. Das ist vielleicht neu. Es sind die PDE5-Inhibitoren des Cialis, des Tadalafil 5 Milligramm einmal am Tag, auch für Indikation BPH-Lutz zugelassen. Ich gehe jetzt nicht im Detail ein, aufgrund von großen Serien weiß man, dass diese Präparate auch das Wasserlassen erleichtern. Und in Deutschland, etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, wird es auch erstattet von den Krankenkassen. In Österreich natürlich nicht, das ist die Downside dieses Präparates. Es ist relativ teuer, es kostet 140 Euro im Monat. Aber es gibt eine kleine Gruppe von Patienten, die sowohl Miktionsbeschwerden und erektile Dysfunktion haben. Diese Gruppe ist sehr groß, aber es gibt davon eine kleine Gruppe, die bereit ist, ich sage immer, das ist der Rolls-Royce der Therapie, die bereit sind, hier dafür das Geld in die Hand zu nehmen. Effizient ist dieser Ansatz. Gibt es große Studien, ein Placebo kontrolliert. Gehen wir noch einmal zu unserem Fall zurück und zu unseren zwei Fällen zurück. Wiederum dieser Algorithmus, noch einmal, sind die Symptome Bardasam, ist die Nykturie dominant, sind die Drangsymptome dominant, wie ist das Prostatavolumen? Noch einmal unsere zwei Fälle, wenn Sie sich erinnern, das ist der mit den Drangsymptomen und der kleinen Prostata, das ist der mit den obstruktiven Symptomen und eher der großen Prostata. Und löst man dann diesen Algorithmus auf, so sieht man, dass diese Patienten ganz eine andere Therapie bekommen. Ich kann jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Jener Patient, der Fall 1, der 68-Jährige mit den dominanten Drangsymptomen, der wird heute leitlinienkonform in der Regel mit einem Anticholinergikum plus einem Alpha-Blocker behandelt. Das ist hier dieser Algorithmus, der endet hier. Und unser Fall, der Fall 2, der eher die obstruktiven Symptome hat, der die große Prostata hat, der braucht hier einen 5-Alpha-Reduktase-Inhibitor in der Regel mit einem Alpha-Blocker kombiniert. Das ist ein ganz anderes Therapieschema. Und es gibt ja noch andere Gruppen, auf die ich im Detail nicht eingehen kann, aber das sind die zwei, drei größten, die zwei größten. Ja, das ist noch das ein Tier zum Betmiger, zum Mirabegron, ist eine interessante Substanz, ist seit 25 Jahren die erste neue Substanz in der Therapie der überaktiven Blase. Gibt es große Studien, ist in vielen Ländern zugelassen, in Österreich streiten es noch, ob es kommt oder nicht, das ist eine Preisfrage. Aber es hat einen interessanten Ansatzpunkt, der völlig anders ist als die Antimuscarinica. Das geht auf den Beta-3-Adrenorezeptor und führt zu einer Relaxation der Blase. Gibt es gute Studien und es gibt mittlerweile sogar schon Arbeiten, die beide Präparate kombinieren. Man hofft damit eine bessere Balance, was Effizienz und Nebenwirkungsrate betrifft, zu erreichen. Aber wie gesagt, es ist unklar, man kann es aufschreiben in der roten Box, wir schreiben es immer wieder auf, aber es ist unklar, ob es zugelassen wird. Wann sollte der Patient operiert werden? Wiederkehrende Harnsperre. Eine einmalige Harnverhaltung ist keine Indikation für eine Operation. Da ist der Standard-Approach Katheter, Alpha-Blocker, Katheter-Auslassversuch in ein paar Tagen. Und wenn er dann unter dem Alpha-Blocker wieder retiniert, dann ist es eine harte Operationsindikation. Blasensteine, das sind schon eher seltene Punkte. Wenn die Hämaturie durch eine vergrößerte Prostatabrust verursacht ist, selten heute eingeschränkte Nierenfunktion. Das ist die größte Gruppe nach erfolgloser medikamentöser Therapie. Deswegen müssen diese Patienten relativ engmaschig kontrolliert werden, auch mit Resthahn kontrolliert werden, damit man nicht übersieht, dass der Patient in eine stille Retention, in eine Überlaufblase gelangt. Welche Operation soll man heute durchführen? Und auch das hat sich verändert. Das ist wiederum der Algorithmus, noch der zweite Algorithmus der Europäischen Gesellschaft für Urologie, den wir erarbeitet haben. Und man sieht hier auch, auch da gibt es unterschiedliche Gruppen und unterschiedliche Therapien. Es gibt heute, das ist die Patientengruppe, für die wir nach wie vor nichts Gescheites haben. Das sind die Patienten, die eine Retention haben und die nicht narkotisierbar sind aufgrund ihrer allgemeinen Zustandes. Da gibt es nach wie vor keine wirklich gute Methode, es ist eine kleine Gruppe der Leute, die man nicht narkotisieren kann, aber die gibt es. Und vielleicht, da gibt es jetzt neue Arbeiten, dass die Prostataembolisation hier vielleicht einmal eine Rolle spielt. Dann gibt es Patienten, dass die Gruppe wird immer größer, die Antikoagulierten, wo man die Antikoagulation nicht stoppen kann. Das ist ganz klar, dass diese Patienten heute mit einem Laser besser bedient sind, weil man weiß, dass sie im Vergleich zur konventionellen TUR einfach weniger intra- und perioperative Komplikationen haben. Patienten mit einer sehr großen Prostata, über 80 Milliliter, sollten heute eigentlich nicht mehr offen operiert werden, also suprapubische Prostatektomie. Hier sind heute die Enukleationstechniken mit den Moselatoren gleich gut, gibt es große Studien, die das nachgewiesen haben und man spart den Patienten durch den offenen Zugang. Für Patienten mit einem sehr kleinen Volumen ist die Blasenhalsinzision seit 20 Jahren da die Methode der Wahl, das kann man auch mit dem Laser machen. Das Gros der Patienten, sagen wir so, der 0815-Patient, der halbwegs fit ist, der ein Volumen zwischen 30 und 80 Milliliter hat, da gilt, wie seit 50 Jahren, die klassische transurethrale Prostata-Resektion nach wie vor als Methode der Wahl. Aber wir sehen auch hier, einfach weil sie die Patienten verändert haben, die Patientenbilder verändert haben, es ist nicht mehr so, dass hier nur mehr TOR steht und eine vernünftige Abteilung versucht eben hier für jeden dieser Blöcke, nicht alle Methoden, aber zumindest eine Methode anzubieten. Jetzt bin ich schon am Ende des Vortrags. Zu diesem Thema, die Miktionsbeschwerden beim Mann sind multifaktoriell. Ja, sie sind in ihrer Präsentation uneinheitlich und sie sind in ihrer Pathophysiologie uneinheitlich. Man braucht eine vernünftige Diagnostik, die wirklich einfach ist. Der einzige Knackpunkt, zum Beispiel im praktischen Bereich, mir gelassen bei praktischen Ärzten, ist sicherlich der Restharn. Das Miktionsprotokoll gewinnt immer mehr an Bedeutung, wird aber zu wenig eingesetzt. Es ist heute, ich sage immer, eine individualisierte medikamentöse Therapie möglich, weil es so viele verschiedene Optionen gibt. Basierend die wesentlichen Strata in diesem Algorithmus sind der Symptomenstatus und das Progressionsrisiko. Es gibt eine klare Indikation zur chirurgischen Intervention und auch dafür gibt es heute verschiedene Optionen, um auch hier eine maßgeschneiderte, risikoadaptierte Therapie anbieten zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.